Ja, eine Geschichte, die man vielleicht schon das ein oder andere Mal gehört hat, gelesen hat, und doch hat sie mich irgendwie wieder neu gepackt. Und es hat auch einen ganz speziellen Grund gehabt, und zwar war es einer unserer Gebetsnachmittage, die wir am Schloss machen, wo ich rausgegangen bin und zu einem kleinen Wasserfall in der Nähe gegangen bin. Den habe ich zufällig entdeckt an dem Tag und habe mir gedacht, da möchte ich gern hin, um einfach die Ruhe zu suchen und dort meine stille Zeit zu machen. Und der Anblick von dem Wasser, das zwischen den Felsen durchkam, das vor sich hingeflossen ist, und auch dieses Rauschen hat mich irgendwie an die Stelle erinnert und daran, dass Jesus sagt, ich möchte euch geben vom lebendigen Wasser. Und ich wäre jetzt gar nicht so weit gegangen, wie das Video gegangen ist, weil ich möchte nicht darauf raus, was die Samariterin erlebt, sondern ich möchte mir anschauen, was ist dieses lebendige Wasser, von dem Jesus spricht? Was ist das? Und wie so oft beschreibt Johannes hier eine ziemlich einzigartige Situation, die nicht in den anderen Evangelien auftaucht. Johannes legt sehr großen Wert darauf, dass er bereits existierende Geschichten, die in den Evangelien schon aufgeschrieben sind, noch ergänzt. Und lässt deshalb zum Beispiel die großen Reden einfach komplett raus. Stattdessen berichtet er eher davon, von diesen Alltagsgeschichten, von den alltäglichen Begebenheiten, die Jesus erlebt hat. Die waren meistens abseits von den großen Massen, so wie hier an dem Brunnen zur Mittagszeit. Und Johannes möchte damit ein ganz besonderes Ziel erreichen. Er möchte den Glauben der Menschen erwecken und ihn erhalten. In diesem Fall haben wir schön gesehen in dem Video, befindet sich Jesus mit seinen Jüngern auf dem Weg von Judäa nach Galiläa. Und man muss wissen, das ist eine ziemlich lange Wanderung. Also wenn man sich das auf der Landkarte vergegenwärtigt, die sind ordentliche Wegstrecken zurückgegangen. Und wie das so üblich ist, muss man da ab und zu mal auch eine Pause machen. Also wir, wenn wir wandern gehen, wir machen immer gutes Mittagessen und das ist wichtig, damit man wieder gestärkt ist, um den Nachmittagsweg auch bestreiten zu können. Und genauso ist es bei Jesus und man erkennt hier seine menschliche Seite. Jesus war erschöpft von diesem langen Weg und er muss sich ausruhen und er setzt sich an diesen Brunnen, weil er diese Ruhe sucht. Seine Jünger hingegen schickt er in die Stadt vor, um Essen zu kaufen. Das Besondere an der Geschichte ist noch, dass Jesus nach Samarien geht, durch Samarien hindurch. Für die Juden damals war das unvorstellbar. Samarien hat man so gut es ging gemieden, man ist lieber östlich vom Jordan vorbei hochgegangen, aber nicht durch Samarien hindurch. Aber Jesus wählt diesen Weg ganz bewusst. In meiner Übersetzung heißt es, es drängte ihn dazu, dass er dort hingeht. Er fühlte sich gedrängt. Und es ist die Mittagszeit. Hier in dem Video war sie sogar relativ belebt, also sehr viele Menschen. Normalerweise sind um der Mittagszeit an diesen Brunnen fast keine Menschen zu finden. Die gehen eher in der Früh und am Nachmittag bzw. am Abend zu dem Brunnen, weil es da nicht mehr so heiß ist und der Weg sonst zu beschwerlich ist mit den schweren Wasserkrügen. Und trotzdem kommt ungewöhnlicherweise diese Frau vorbei und kommt, um Wasser zu holen. Sie will scheinbar den Menschen, die sonst an dem Brunnen sind, aus dem Weg gehen und sich nicht in der Öffentlichkeit zeigen. Jesus erkennt hier schon die Zerrüttung, die diese Frau in sich trägt. Und das könnte auch der Grund sein, warum er sie anspricht. Er möchte mit ihr in Kontakt kommen und fragt sie ganz banal nach etwas zu trinken. Die Frau aber reagiert sehr misstrauisch und fragt, wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? Du bist ein Jude und ich eine Samariterin. Das klingt fast wie ein Vorwurf, den sie Jesus da macht. Sie hat ihn an seinem Äußeren als Jude erkannt und sie versucht ihn gleich direkt wieder abzuwimmeln. Sie möchte eigentlich dieses Gespräch gar nicht, das Jesus mit ihr sucht. Und sie versucht ihn abzuwimmeln, indem sie diesen alten Konflikt zwischen den Samaritern und den Juden anspricht. Die Samariter kannten zwar die 5 Bücher Mose und akzeptierten sie, und sie erwarteten auch wie die Juden den Messias. Allerdings wurde nach der Eroberung durch Assyrien in dem Land Samarien fremde Kulturen angesiedelt. Fremde Völker wurden dazugebracht und so gab es Vermischungen. Und so kamen unter anderem auch die Kulte der fremden Völker mit in die Bevölkerung hinein und vermischten sich. Die Juden haben die Samariter deshalb als Unreine betrachtet und haben sich absolut vermieden, den Kontakt zu diesen Samaritern zu pflegen. Jesus dagegen ist anders. Jesus ist völlig frei von diesem Stolz und hält auch nichts von der Verachtung, die die Juden den Samaritern entgegenbrachten. Er möchte ganz einfach den Menschen begegnen und das ungeachtet ihrer Vergangenheit. Er hat auch keine Angst, sich mit dieser Unreinheit in Berührung zu kommen. Das sieht man an anderer Stelle, wenn er sich mit den Aussätzigen auseinandersetzt. Jesus lässt sich deshalb auch nicht von der Samariterin durch diese Worte aus der Ruhe bringen und geht auch nicht weiter auf die Aussage ein. Stattdessen lenkt er seinen Blick auf ein ganz anderes Ziel und sagt zu ihr: Wenn du wüsstest, welche Gabe Gott für dich bereithält und wenn er es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Jesus sieht die Sehnsucht, die diese Frau hat und möchte ihr diese Sehnsucht auch vor die Augen führen. Er möchte sie von der Gebetenen zur Bittenden machen. Er möchte von ihr, dass sie auf ihn zukommt und dass sie bemerkt, wer vor ihr steht und was er für sie hat. Und dafür muss aber Jesus sich auch erstmal als der Retter die Hilfe zu erkennen geben. Und so verwendet er dieses Gleichnis vom lebendigen Wasser. Er gibt sozusagen ein Zeugnis, aber er gibt sich noch nicht vollständig zu erkennen. Er weckt nur ein bisschen die Neugier bei ihr, indem er von diesem lebendigen Wasser erzählt, das Gott für sie, für diese Frau bereithält. Mir gefällt es total gut, wie Jesus hier mit der Frau umgeht. Er kommt nicht als der große Messias, der große Retter auf sie zu, sondern er kommt als ein Bittender auf Augenhöhe auf diese Frau zu. Und das, obwohl sie scheinbar alles unterschied. Es gab so viele Unterschiede. Sie war eine Frau, er ein Mann, das war damals schon eine große Hürde. Sie war Samariterin, er war Jude. Es hat nichts dafür gesprochen, dass sie zusammen ins Gespräch kommen und den Kontakt pflegen. Und es hat auch jeglichen Konventionen, die damals herrschten, widersprochen. Aber Jesus ist sich deswegen nicht zu schade, sie anzusprechen und begibt sich dafür eben in diese Position des Bittenden. Und hier kommt es aber auch zum Missverständnis, weil die Frau den Schritt von Jesus auf die höhere Ebene nicht vollzogen hat. Sie denkt weiterhin an diese körperlichen Bedürfnisse, mit denen das Gespräch begonnen hat, während Jesus ihr die geistliche Dimension vorführt. Und dementsprechend fällt auch ihre Antwort aus. Herr, sagt die Frau, du hast doch nichts, womit du Wasser schöpfen kannst. Und der Brunnen ist tief. Woher willst du denn dieses lebendige Wasser haben? Bist du etwa größer als unser Stammvater Jakob, der uns diesen Brunnen hinterließ? Kannst du uns besseres Wasser geben, als das, was er mit seinen Söhnen und seinen Herden trank? Die Frau ist absolut in der Realität. Sie lebt in der vollen Realität und hält sie Jesus vor Augen. Hey, pass mal auf, Brunnen, tief, du hast kein Gefäß, mit dem du das Wasser holen kannst. Wie willst du das machen? Zeig mir das mal. Das funktioniert nicht. Du brauchst ein Gefäß, du brauchst ein Seil, um das Gefäß hinabzulassen, um an dieses Wasser zu kommen. Und du hast weder das eine noch das andere. Und gleichzeitig ärgert sie sich auch über die arrogante Art von Jesus. Weil wie kann es sein, dass er sich über Jakob hinwegsetzt? Hat er wirklich etwas Besseres? Das kann doch überhaupt nicht sein. Jesus geht auf diesen Vorwurf auch nicht besonders ein. Stattdessen wiederholt er nochmal sein Zeugnis, um es der Frau zu verstehen zu geben. Und er versucht es ihr nochmal zu erklären. Jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder durstig werden. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr Durst bekommen. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm eine Quelle werden, aus der Wasser für das ewige Leben heraussprudelt. Trotz ihres Misstrauens ist die Neugier von dieser Frau geweckt. Wow, was ist das für ein lebendiges Wasser? Nie mehr trinken, nie wieder Durst, nie wieder Wasser am Brunnen holen. Wow, das wäre perfekt. Doch ihre Antwort zielt schon wieder nur auf die körperlichen Bedürfnisse ab. Sie hat es immer noch nicht ganz verstanden, was Jesus von ihr möchte. Und sie möchte immer noch nur ihre eigenen körperlichen Bedürfnisse stillen. Wir haben die Geschichte im Video noch weiter gesehen. Jesus spricht sie auf das Chaos in ihrem Leben an und gibt sich ihr am Schluss auch zu erkennen als der Messias. Ich will aber genauer noch auf dieses lebendige Wasser eingehen. Wenn Jesus vom lebendigen Wasser spricht, dann müssen wir ein paar Kapitel weiterschauen. Im Johannes 7, Vers 37 bis 39. Am letzten Tag, dem Höhepunkt des Festes, stellte sich Jesus vor die Menge hin und rief: Wenn jemand Durst hat, soll er zu mir kommen und trinken. Wenn jemand an mich glaubt, werden Ströme von lebendigem Wasser aus seinem Inneren fließen, so wie es die Schrift sagt. Er meinte damit den Geist, den die erhalten sollten, die an ihn glauben würden. Gott hat das Wasser als Lebensgrundlage geschaffen. Wir brauchen es, um leben zu können. Schon nach 3 Tagen ohne Wasser stirbt ein Mensch. Dass wir Wasser trinken können, ist also die Bedingung für unser Leben. Und Gott selbst schafft diese Lebensbedingungen für uns. Und er zeigt es auch im Alten Testament an seinem Volk Israel, die während der Wüstenwanderung 2-mal gleich an die Stelle kommen, wo sie scheinbar kein Wasser haben. Im 2. Mose 15 und 17 kommen sie einmal an diesen See, der mit salzigem Wasser, ungenießbarem Wasser gefüllt ist. Und im 2. Mose 17, da ist gar kein Wasser vorhanden. Mose bringt in dieser Situation das einzig Richtige. Er tut das einzig Richtige. Er geht zu Gott und bringt die Situation vor Gott, der sich dann auch auf wundersame Weise darum kümmert. Er verlangt von Mose, dass er seinen merkwürdigen Anweisungen folgt. In den See soll er ein Stück Holz schmeißen und in der anderen Situation soll er mit einem Stock auf den Felsen schlagen. Klingt erstmal ziemlich unrealistisch. Und doch hört Mose auf Gott. Er folgt den Anweisungen und darf erleben, dass Gott ihn und das Volk versorgt. Sie bekommen das Wasser, das sie so dringend zum Leben brauchen. So wie wir das Wasser zum Überleben brauchen, brauchen wir aber auch die Worte Gottes in unserem Leben. Ich musste dabei zunächst wieder an unsere körperlichen Bedürfnisse denken, denn wenn wir durstig sind, führt uns unser Weg als allererstes entweder zum Wasserhahn oder in den Getränkemarkt. Ist ja ganz logisch, man muss an die Quelle gehen, um ans Trinken zu kommen. Und auf der geistlichen Ebene funktioniert das ähnlich. In Jesaja 55 heißt es: He, ihr Durstigen alle, kommt her zum Wasser. Und in Matthäus 11, 28 lädt Jesus sogar noch explizit dazu ein, zu ihm zu kommen und diese ganzen Situationen bei ihm abzuladen. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Wo gehst du hin, wenn du erschöpft bist, wenn du durstig bist und wenn du dich kraftlos fühlst? Wenn wir erschöpft sind und gerade in einer Notsituation sind, dann ist es Jesus, der unsere Quelle sein will. Er will es sein, der neuen Mut gibt, neue Kraft und neue Hoffnung zum Leben. Und er wird damit zum Austeiler dieser Gabe Gottes, die der Heilige Geist ist. So wie Moses sich in die Gegenwart von Gott begibt, müssen auch wir uns die Zeit nehmen, immer wieder vor Gott zu kommen und uns mit seinen Worten versorgen zu lassen. Und dafür müssen wir uns in Ruhe mit seinem Wort auseinandersetzen, das er uns in der Bibel gegeben hat. Dafür braucht es aber auch Zeit. Und die Frage ist: Nimmst du dir diese Zeit? Nur du und Gott. Hast du diese Zeit in deinem Alltag? Oder lassen wir uns lieber davon ablenken, von einem guten Buch oder durch den Fernseher oder durch die vielen Termine, die in unserem Alltag so sind? Ich sehe dabei tatsächlich auch die Termine in der Gemeinde. wenn wir von einem Termin zum anderen hetzen und bei aller Mitarbeit in der Gemeinde unsere persönliche Zeit mit Gott vergessen, dann stimmt doch irgendwas nicht. Dann sind wir nicht mehr mit dieser Kraftquelle verbunden, die Jesus sein will. Diese Verbindung, die so wichtig ist, die für uns lebenswichtig ist, geht dabei verloren. Und dann wird es auch echt schwer, auf die Stimme Gottes zu hören. Und ich nehme mich da selbst mit ein. Ich habe so ein Gerät in meiner Hosentasche immer dabei. Das kann ganz schön viel Zeit fressen, die ich vielleicht lieber im Gespräch mit Gott verbringen kann, um neu bei ihm aufzutanken. Das lebendige Wasser brauchen wir aber nicht nur zum Überleben. Wir brauchen es auch, um überhaupt lebendig zu sein. Der Mensch wurde dafür geschaffen, den Geist Gottes in sich zu tragen. Du bist dafür geschaffen, den Geist Gottes in dir zu tragen. Das kann man im zweiten Schöpfungsbericht im 1. Mose 2, Vers 7 nachlesen, wo Gott dem Menschen den Lebensatem einhaucht. Dieser Lebensatem wird auch als der Heilige Geist beschrieben. Und außerdem heißt es in 1. Korinther 6, Vers 19, wisst ihr denn nicht, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den ihr von Gott bekommen habt? Einer meiner Lehrer hat im Zusammenhang mit dieser Stelle oder mit diesen Stellen zu uns gesagt, erst Gott im Menschen macht den Menschen zum Menschen. Erst Gott im Menschen macht den Menschen zum Menschen. Erst durch den Geist Gottes, wenn wir den erhalten, erst dann erfüllen wir unsere Bestimmung, die wir von Gott bekommen haben, und wir werden lebendig. Was bedeutet es nun aber für uns, wenn wir dieses lebendige Wasser getrunken haben? Ich glaube, der Mensch trägt in sich eine tiefe Sehnsucht. Jeder Mensch trägt diese Sehnsucht in sich, weil er auf der Suche nach Gott ist, weil der Geist Gottes in ihm fehlt. Und diese Sehnsucht wird gestillt, unsere Sehnsucht wurde gestillt danach, wenn der Heilige Geist zurückgekehrt ist in uns. In Jesaja 12 steht dazu, ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus dem Brunnen des Heils. Wenn wir den Heiligen Geist bekommen haben, dann kann diese Freude zurückkehren, dann kann dieser Friede zurückkehren, den Gott ursprünglich in uns gelegt hat. Wenn wir den Heiligen Geist bekommen, dann ist die Suche nach den Antworten auf die großen Lebensfragen vorbei. Dann sind die beantwortet. Oder zumindest, wenn wir sie nicht bekommen, die Antwort in guten Händen. Und so kann Gott uns dennoch Frieden darin geben, in Situationen, die sich nicht ändern oder unseren Blick verändern, wenn wir es zulassen. Denn so ist das doch meistens. Wenn wir in schwierige Situationen stecken, dann macht Gott normalerweise nicht den Houdini und lässt die Situation einfach wie einen Elefanten verschwinden. Die Not verschwindet nicht einfach. Gott möchte aber unseren Blick auf die Not verändern. Und er möchte, dass wir die Situationen vor ihm abladen, dass wir sie ihm vor die Füße legen, loslassen und darauf vertrauen, dass er handelt. Und loslassen ist deshalb so wichtig, weil ich sonst der Nachtragende bin, der davon belastet ist. Gerade im Umgang mit Menschen, die mir Unrecht getan haben, die mich verletzt haben, ist das, denke ich, ganz besonders so. Wenn ich dieser Person immer wieder hinterhertrage, die Dinge, die sie verkehrt gemacht hat, und sie unausgesprochen vorwerfe, dann trage ich die Last mit mir herum. Und auch wenn ich schlecht über die andere Person rede oder ständig anderen von diesen Fehlern erzähle, dann bleib ich doch der Belastete, der diesen Ballast mit sich herumträgt. Wenn ich dagegen loslasse und bei Gott abgebe, muss ich allerdings davon ausgehen, dass Gott so handelt, wie er das für richtig hält und nicht, wie ich mir das selbst vorstelle. Ich gebe dir aus der Hand und übergebe die Kontrolle Gott. Im Vaterunser beten wir deshalb auch, dein Wille geschehe. Ich habe so eine Situation in der Bibelschulzeit erlebt, besser gesagt eine Mitschülerin von mir, eine gute Freundin, die zu Beginn des Semesters, schon von Anfang an eigentlich, häufig Kopfschmerzen hatte. Ziemlich starke, meistens den ganzen Tag, und die haben mir die Konzentration geraubt und haben mir den Unterricht richtig erschwert. Und Sie tat sich damit überhaupt nicht leicht. Sie konnte nicht mit uns im Unterrichtsraum sitzen, weil die Nebengeräusche sie zu sehr abgelenkt haben. Und die Freude da an dem Semester und an der Bibelschule ist dabei auch ja meistens verloren gegangen. Und sie wollte voraussichtlich nach dem ersten Semester wieder nach Hause. An einem Abend haben wir bei einem kleinen Lobpreisabend für Heilung gebetet. Aber wie so oft haben wir zunächst keinen Effekt gemerkt. Es ging dann eigentlich irgendwann darum, dass man sich entscheiden musste, ob man das zweite Semester macht. Und im Gebet hat diese Freundin, von der ich euch erzähle, Ruhe gefunden, das zweite Semester zu machen. Und wie von einem Tag auf den anderen war sie völlig ausgewechselt und war von einer unglaublichen Freude erfüllt und hatte eine wunderbare Ausstrahlung bekommen, die Gott ihr geschenkt hat. Die Umstände waren immer noch die gleichen. Ich habe sie gefragt, hast du denn immer noch Kopfschmerzen? Und sie hat gemeint, ja klar. Aber das hindert mich jetzt nicht mehr daran, mich zu freuen, weil Gott ist meine Freude und er ist auch da, wenn die Kopfschmerzen nicht sind. Sie war von da an wie ausgewechselt und man hat gemerkt, dass sie jede einzelne Woche, jeden einzelnen Tag, den sie hatte mit dieser Freude, genossen hat. Ich möchte noch einen letzten Aspekt ansprechen, den Jesus bemerkt. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm eine Quelle werden, aus der Wasser für das ewige Leben heraussprudelt. Jesus spricht davon, dass der Heilige Geist in uns zu einer Quelle wird, die heraussprudelt. Die Quelle ist also nicht nur für uns selbst gedacht, sondern sie soll das ewige Leben weiter verbreiten. Sie soll es weitergeben. Gottes Gedanken bleiben nicht nur bei uns stehen, sondern er denkt auch an die vielen Menschen um uns herum, die ihn noch nicht kennen. Gottes Tun, Gottes Handeln ist immer auf Wachstum ausgerichtet. Er möchte die Menschen erretten und er liebt jeden Einzelnen so sehr, dass er uns da mit der Aufgabe betraut, dass wir diese Menschen erreichen können durch den Heiligen Geist. Wir müssen das nicht von uns selbst aus bewerkstelligen, das sagt die Bibel nicht, sondern wir müssen das Wasser sprudeln lassen. Wir müssen uns übersprudeln lassen. Dafür sollten wir uns Gott zur Verfügung stellen, dass er sprudeln kann aus uns heraus und dass es sich weiter verbreitet. Für mich bedeutet das konkret, dass ich jeden Tag mit dem Gebet starte und mich vor Gott stelle und ihm zuspreche, dass er mich als sein Werkzeug benutzen darf. Und wenn ich das tue, dann wird diese Quelle in mir bestehen bleiben und nie versiegen. Die Samariterin durfte das ganz konkret erleben. Ihre kaputten Beziehungen waren nicht automatisch weg. Aber Jesus hat sie berührt und sie wurde von Jesus erfüllt und mit seinem Geist erfüllt. Und sie ist rausgegangen und hat es anderen Menschen gezeigt und hat gezeigt, welche Hoffnung sie gefunden hat. Sie ist nicht bei sich selbst stehen geblieben. Sie konnte das nicht für sich selbst behalten. Sie musste es einfach weitererzählen. Und ich fand es so ein ermutigendes Beispiel, wie das manchmal sein kann, wie einfach es gehen kann, wenn man einfach so ein kleines Ding weitergibt, ein kleines Kärtchen, ein Streichholzschächtelchen oder was man gerade zur Hand hat. Vielleicht auch einfach nur ein gutes Wort, das man jemandem zuspricht. Und so kann sich dann der Geist weiter verbreiten und das Wasser aus uns hervorsprudeln. Amen.